Herzlich willkommen zum Podcast Der gedeckte Tisch, wo wir uns mit allem, was Identität und Glauben angeht, auseinandersetzen. Mein Name ist Tobias Daum und ich freue mich, dass ihr heute mit dabei seid. Ich bin als Seelsorger in eigener Praxis seit vielen Jahren tätig und ich liebe es zu sehen, wie Menschen Vergangenheit bearbeiten und ihre Zukunft gestalten. Daher lehnt euch zurück und ich hoffe, dass dieser Podcast hilft, dass ihr euch selber besser versteht und als Personen an einen Tisch kommen könnt und euch dieser Podcast zeigt, wie reich dieser Tisch gedeckt ist. Tobias und Johanna Daum, wir haben 4 Kinder und wir lieben, was wir tun und ganz oft stresst uns aber auch, was wir tun und das ist nämlich auch unsere Kinder zu erziehen und gleichzeitig zu versuchen, irgendwie da als Paar nicht unterzugehen. Die Herausforderung ist dieses Elternsein und gleichzeitig Paar bleiben. Aber es ist auch wichtig, und das will ich gleich von Anfang an sagen, es geht nicht darum, auch nur die Schwere anzugucken, die da drin liegt, sondern da liegt auch viel Potenzial drin, da liegt auch eine Leichtigkeit drin. Und wir wollen auch beides heute mal beleuchten, also auch die schönen Seiten. Weil so die Schwere, die da oft mitkommt mit dem Defizit von, ach, wie kriegt man das hin? Kinder sind ja ein Geschenk. Und Kinder sind ja was Tolles und wir würden unsere 4 Kinder nicht hergeben wollen, nur damit wir eine bessere Paarzeit haben können. Von dem her wollen wir auch das einfach mit reinnehmen und gleich von Anfang an sagen. Also es gibt auch schöne Zeiten und auch Herausforderungen sind ja auch Sachen, an denen man wächst. Also jede Herausforderung hat uns ja auch zu dem Paar gemacht, das wir heute sind. Genau, ich arbeite hauptberuflich als Seelsorger und begleite auch Familien, auch Menschen, auch Paare durch solche Zeiten, wenn sie Kinder kriegen, weil sich da viel verändert. Hanna ist auch mit mir in der Paarberatung groß geworden. Wir haben hier lange Jahre den Familiendienst von J.M. Heinichen geleitet und haben auch schon viele, viele Paargespräche geführt über diese Themen und die Schwere, die da eben drin liegt. Und da dann eben die Perspektivänderung reinzukriegen, zudem auch das Schöne zu sehen an dem Ganzen.
Genau, wir selber haben mittlerweile schon Teenager. Unsere Älteste wird schon 18 dieses Jahr, unsere Jüngste 10. Also die schwierige Kleinkindphase haben wir hinter uns gelassen. Das ist dann plötzlich überraschend und man denkt so, oh, wann ist denn das passiert?
Wir sind jetzt in der schwierigen Teenie-Phase.
Die Teenie-Phase hat eben auch so ihre Herausforderungen, auch für die Paarbeziehung. Aber heute wollen wir uns mehr auf die kleinen Kinder ziehen und die Veränderungen, die so durch die Geburt von Kindern in eine Paarbeziehung kommen. Und vor gut 10 Jahren habe ich meine Diplomarbeit über das Thema geschrieben, wie man eben Liebespaar bleiben kann in der Kleinkindphase. Und spannend war, dass es zu diesem Zeitpunkt noch recht wenig Studien zu dem Thema gab. Heute, wenn man das Internet durchforstet, hat sich das nochmal gewaltig geändert. Aber es ist wirklich wissenschaftlich ausgiebig erforscht, dass eine Paarbeziehung eine krasse Veränderung erlebt durch die Geburt von Kindern. Und ich denke, das können alle, die Kinder haben, bestätigen. Das ganze Leben wird auf den Kopf gestellt. Manche Dinge sagt man, wenn mir das jemand gesagt hätte, das wusste ich gar nicht. Oder ich habe jetzt auch schon oft gesehen, es gibt auch jetzt so den Begriff Regretting Motherhood. Also dass es auch Frauen gibt, die sagen, oh, wenn ich gewusst hätte, wie schwer das ist oder wie viele Freiheiten ich aufgeben muss, dann wäre ich vielleicht doch lieber nicht Mutter geworden, unabhängig davon, ob sie ihre Kinder gern haben oder nicht.
Als wir damals angefangen haben, uns mit dem Thema zu beschäftigen, hat die Hanna gesagt, na, guck doch mal, also lest doch du auch mal was zu dem Thema, weil sie hat ihr Diplomarbeit geschrieben und ich war so, kannst mir gern was davon erzählen. Und das Erste, was ich dann gefunden habe zu dem Thema, war ein Artikel, der hieß, Kinder sind der größte terroristischste Angriff, den eine Beziehung erleben kann. Dachte ich auch, das ist aber leichte Lektüre zu dem Thema. Und da ist mir damals schon aufgefallen, so, das ist ganz oft in diesen Forschungen und so wird am Schluss das Kind als Last hingestellt oder als Last für die Beziehung hingestellt. Und da ist nochmal dasselbe, was ich vorhin auch schon gesagt habe, es geht wirklich darum, das Potenzial für beide Seiten zu sehen. Also für die Elternschaft und gleichzeitig aber für diese Paarzeit und die Paarbeziehung, die wir haben. Also Kinder sind in unseren Augen kein terroristischer Angriff auf unsere Ehe. Aber es verändert sich, wie die Hanna gesagt hat, natürlich ganz auch viel damit.
Und wir haben es selber erlebt und beobachtet und erfahren, dass es tatsächlich eben schon ein bisschen was braucht, auch an Arbeit, damit die Paarbeziehung diese Belastung und diese Herausforderungen gut durchstehen kann. Und dann ist es vielleicht schon ein bisschen blauäugig, wenn eben da zwei Verliebte sagen, wir wünschen uns ein Kind und es ist die Krönung unserer Liebe und dann geht es uns gut, ja, weil da verändert sich was und das kann man nicht einfach wegreden und die Prioritäten werden anders, die Kräfte sind anders verteilt und wenn man vorher ein Paar war, das ganz spontan und ganz viel unternehmen konnte, da ist eine Veränderung drinnen, das ist ganz klar und da braucht es einfach Rücksicht und einfach ein bisschen Werkzeug, um da gut miteinander durchzukommen. Und es gibt halt eben auch viele Paare, die sich einfach über die Jahre verlieren im Laufe der Kindererziehung und die dann sagen, na gut, jetzt bleiben wir noch zusammen, bis wir groß sind und dann, wir haben uns nichts mehr zu sagen, weil wir sind Mama und Papa, aber von Liebespaar keine Spur.
Und wir gehen natürlich auch oft dann auf in der Rolle, die wir haben. Also ganz viele leben dieses ganz klassische Rollenbild, die, wenn das Kind kommt, zeigen auch Studien, egal wie man die Rollenbilder vorher erlebt, ist es relativ häufig so oder ein Großteil der Zeit so, dass sobald das Kind da ist, ist der Mann der auf die Arbeit geht und das Geld verdient und die Frau, die zu Hause bleibt. Dadurch entsteht natürlich eine Identitätenverschiebung in dem Ganzen und die Identität der Frau wird dann Mutter sein, worüber sie sich ganz oft definiert und die Identität des Mannes wird dann wieder okay arbeiten und auf Geld reinbringen etc. Und dadurch entsteht natürlich von Anfang an ganz oft schon auch ein bisschen eine Spannung im System, weil es vorher eben vielleicht auch ganz anders war. Zum Beispiel beide sind gegangen auf die Arbeit, beide wollten ein Kind und plötzlich kann einer weiter auf die Arbeit gehen und der andere sitzt daheim und hat plötzlich eine ganz neue Rolle. Und da sich reinzufinden, ich sage immer, Spannung ist nichts Schlechtes, also eine gute Spannung gibt es und es gibt aber auch eben eine herausfordernde Spannung. Man darf es nur nicht überspannen. Genau, wir haben uns gedacht, wie gehen wir denn das Ganze an mit euch heute hier? Ich sage bewusst du, weil sonst muss ich die einen siezen und die anderen duzen. Von dem her, wie gehen wir das an mit euch? Wir haben uns überlegt, das Thema ist ja Eltern sein, Paar bleiben. Und deswegen haben wir diese ganzen Sachen, mit denen wir heute mit euch ins Gespräch kommen wollen, in drei Rubriken eingeteilt. Und die Rubriken sind ich selbst, wir als Paar und wir als Eltern. Weil diese drei Bereiche, sagen wir, sind wichtig zu sehen in der Partnerschaft, in der Ehe, in der Beziehung, aber eben auch in der Familie und als Paar und aber auch eben sich als Individuum.
Genau, also über die Jahre ist es ziemlich leicht, sich in einer Rolle nur wiederzufinden, eben die perfekte Mutter zu sein oder nur die Frau, die leidenschaftliche Geliebte. Oder vielleicht eben einfach die Berufstätige, die Powerfrau, die einfach für sich einen Weg geht. Aber für die Paarbeziehung und für ein gelingendes Familienleben ist es, glaube ich, richtig wichtig, bewusst zu sein, dass es mehrere Rollen gibt, in denen wir da stehen. Und dass, wenn wir da eine vernachlässigen und ganz vergessen, dann verlieren wir auch was.
Ja. Genau, von dem her würden wir immer ein Thema ansprechen und dann eben auf diese drei Bereiche, wenn es drei gibt, bei manchen gibt es auch nur zwei Bereiche, eingehen und sagen, okay, was bedeutet dieses Thema für den Einzelnen, für das Paar und gleichzeitig aber auch für die Elternschaft, die da drin liegt.
Genau, wir haben uns einfach so gedacht, was sind wichtige Punkte, die der Paarbeziehung in dieser herausfordernden Zeit helfen und tatsächlich gilt da vieles auch für die Teenager-Eltern oder grundsätzlich für eine Paarbeziehung. Der erste Punkt, der ist nämlich Nachsicht und Mitgefühl miteinander zu haben. Das ist, glaube ich, gerade in der Babyphase ganz schön wichtig, wenn da so ein schreiendes Baby ist, das 24 Stunden am Tag immer Aufmerksamkeit braucht, dann sind die Nerven oft mega gespannt. Da ist wirklich nicht mehr viel, da braucht es nur ganz wenig und wir explodieren schon und da ist so ein Hauptding für diese Phase, wo wir gesagt haben, ich habe Mitgefühl mit mir selber. Also auch, dass ich jetzt mal ausgerastet bin, auch, dass ich vielleicht jetzt nicht nett zu meinem Ehemann war. Einfach für mich selber zu sagen, das ist anstrengend. Diese Phase und dieses 24 Stunden zur Verfügung stehen bei einem Baby, das ist super anstrengend. Das ist eine Meisterleistung und das ist okay, wenn ich eben nicht perfekt bin.
Ich hatte ein junges Paar bei mir in Beratung. Die kamen zu mir und haben gesagt, Daumen, wir sind beide total erschöpft, wir wissen eigentlich nicht mehr weiter. Dann haben wir so angefangen zu reden, was ist denn der, man nennt das ja, im Deutschen haben wir eine tolle Sprache, wo liegt denn der Stressor? Und irgendwann kamen wir dann drauf, das schönste Geschenk zur Geburt des Babys war von der Schwiegermutter ein Thermomix. Weil man dann ja alle Babypreis und Essen und alles selber kochen kann, jeden Tag ganz frisch, ganz hochwertig. Und das war der größte Punkt für diese junge Mutter, die kam aus einem Elternhaus, da macht man sowas nicht. Das war, ging für sie nicht leicht von der Hand. Und die hat ein Vierteljahr lang probiert, jeden Tag 3 Mahlzeiten frisch aus diesem Ding zu kochen und war fix und fertig. Und als ich dann gesagt habe, ja, dann machen sie das halt nicht. Also, wieso hören sie das denn nicht auf? War das für die so ein, ach so, das geht auch. Also, weil sie so in dieser Schleife drin war, ich habe das Ding geschenkt gekriegt, das ist gut fürs Kind, biologisches Essen, ganz frisch, viele Nährstoffe, gute Entwicklung. Die war so im Trott drinnen, dass jemand von außen gesagt hat, hey, sei gnädig mit dir selber, du musst, also das Kind wird auch überleben, wenn es hochwertige Glaskost essen wird. Natürlich ist es schön, aber wenn du dabei drauf gehst, hat dein Kind auch nichts gewonnen.
Ja, auch in der Paarbeziehung ist es so, das haben wir selber ganz häufig erlebt, endlich mal die Zeit zu zweit. Und wir haben es geliebt, Herr der Ringe und der Hobbit zusammen zu gucken. Und dann saßen wir da und dann quengelt schon im Babyfon. Und der Tobi hat halt weitergeguckt und dann bin ich stillen gegangen und dann hat es nicht geklappt. Dann hat es wieder eine halbe Stunde gedauert. Ja, dann entsteht einfach Frust. Das ist blöd, weil wir wollten ja einen schönen Abend. Oder wir haben es tatsächlich mal geschafft, einen Babysitter zu haben und dann kam der Anruf, ja, die Emma lässt sich einfach nicht beruhigen. Okay, dann gehen wir halt wieder nach Hause. Da ist ganz schön viel Frust, dass es manches nicht so funktioniert. Und da einfach dieses, okay, ja, das ist so in dieser Phase. Das darf auch sein, dass das, was wir uns vorgenommen haben, nicht klappt.
Was aber wichtig ist daran, es geht nicht um Schönreden. Also es geht nicht darum zu sagen, ach, es macht mir gar nichts aus und es ist jetzt total in Ordnung, dass mich die Bedienung gerade gefragt hat, haben sie schon gewählt und dann bist du heimgegangen zum schreienden Kind. Es geht schon darum, auch anzuerkennen, hey, das ist schade, das ist blöd, wir hätten es uns anders gewünscht, aber wir kippen nicht in diese Verurteilung rein. Wir machen uns dann fertig dafür, dass wir es wieder nicht hingekriegt haben und es eigentlich uns doch zustehen würde und das Leben ist so unfair und dann kommt man in so eine schöne Schleife rein, aus der man nur ganz schwer wieder rauskommt, wo man am bestenfalls dann abends noch einen guten Streit mit seiner Frau hat. Dann hatte man auch eine Paarzeit, aber das ist dann eine andere.
Ja, und da ist auch das Thema Elternsein. Da haben wir oft hohe Erwartungen an unseren Partner, dass der jetzt ein ganz liebevoller und fürsorglicher und aktiver Papa ist oder eben eine ganz geduldige Mama. Und dann ist der andere halt auch nur ein Mensch. Und dann kommt oft der erhobene Zeigefinger, du kannst doch so nicht mit dem Kind umgehen und was ist denn mit dir? Und wenn jemand 24 Stunden ein Baby an sich hat, dann ist er halt mal genervt. Also dieses einfach, ich sage am liebsten eigentlich, sagen wir beide, haben wir gesagt, Gnade miteinander zu haben. Einfach zu sagen, ja, okay, Fehler dürfen sein, jemand darf mal ausrasten, jemand darf mal wütend sein, jemand darf mal müde sein, jemand darf mal es nicht geschafft haben, aus dem Schlafanzug rauszukommen, weil er den ganzen Tag nur mit dem Baby zu Hause war. Das ist okay.
Das gilt aber auch andersrum. Also es ist auch wichtig, es gibt ja auch die Väter im Normalfall in dieser Paarbeziehung. Also die kommen auch manchmal von der Arbeit heim, hatten einen total stressigen Tag und das Einzige, was die Frau wartet, ist, kannst du endlich bitte mal, ich warte schon den ganzen Tag, dass du heimkommst, so als ob man von der Freizeit heimkommt und dann entspannt ist. Also eine gute Kommunikation und ein gutes Mitgefühl und Nachsicht miteinander sind da einfach oft das Mittel der Wahl. Und am schönsten ist es, wenn man es gar nicht diskutieren muss. Wenn der andere einfach sagt, ja, ich sehe, es war eine stressige Zeit für dich, ich bin auch gestresst, lass uns eine Lösung finden. Aber ja, mein Tag war auch schlimm und du weißt ja gar nicht, wie es mir geht und dann sind wir wieder an schönen Punkten.
Und da kommen wir gleich zum nächsten Punkt, sich der eigenen Ansprüche bewusst werden. Es ist wirklich, es lohnt sich, sich mal Zeit zu nehmen, hinzusetzen und zu überlegen, was habe ich denn für Ansprüche? Was habe ich denn für Ansprüche an mich? Als Frau, als Mutter, als Geliebte, als Berufstätige. Was habe ich denn für Erwartungen an meinen Mann?
Und weiß der davon?
Also da geht es wirklich darum, dass man das weiß. Weil alles, was man nicht weiß, das passiert so ganz unterbewusst. Das ist nicht durchdacht, das ist nicht überlegt. Und da können wir dann oft nicht bewusst agieren. Weil das ja einfach nur unbewusst darum schwelt. Und sich einfach mal bewusst machen, und als ich mal irgendwann rausgefunden habe, ich versuche wirklich eine perfekte Mutter zu sein, hat mich das schon ganz schön getroffen. Weil ich dachte, Perfektion ist ja nicht erreichbar. Es hat mir auch erklärt, warum ich manchmal eben immer zu weiter über die Grenze gegangen bin, um noch mehr, noch liebevoller und noch aufmerksamer und noch netter zu sein, um dann zu merken, okay, ich muss das ja gar nicht sein. Ich muss ja gar nicht perfekt sein. Und auch natürlich gilt es für die Erwartungen an den Partner, der muss ja gar nicht perfekt sein. Und ruhig das auch mal aussprechen. Eigentlich habe ich das erwartet, aber jetzt will ich es anders machen.
Und wenn man sich der eigenen Ansprüche bewusst ist, dann weiß man auch, ab wann habe ich das denn erreicht. Ich hatte ein junges Paar bei mir in Beratung und wir waren auch an dem Punkt, dass sie sagen, hey, wir wollen einfach weiterkommen in unserer Beziehung, aber auch wir wollen es richtig machen mit den Kindern. Und irgendwann kam raus, dass es das Richtigmachen viel größere Priorität hatte, als dass wir als Paar weiterkommen. Und die Frau hat dann irgendwann gesagt, ja, aber wir wollen ja gute Eltern sein. Und wir sind es aber nicht. Und eine Frage, die man sich dann stellen kann, ist, oder die ich ihr gestellt habe, ist, ab wann wissen Sie denn, wann Sie gute Eltern sind und woran machen Sie fest, dass Sie schlechte Eltern sind? Und ich habe es in den 16 Jahren, in die ich diese Arbeit mache, nicht erlebt, dass mir jemand darauf eine Antwort geben konnte. Das ist immer so ein latentes Gefühl, das wir haben, so, oh, ich will es gut machen und ich mache es nicht gut, also bin ich wahrscheinlich nicht so gut in meiner Elternschaft. Aber wenn ich nicht weiß, an was ich das festmache, kann ich es auch nicht auswerten. Und deswegen ist es wichtig, wir in den ganzen Paarberatungen auch gelernt, die wir gemacht haben, ist, man braucht ein Wissen über seine eigenen Ansprüche, weil nur dann kann ich sagen, ob ich die erreicht habe, ob die realistisch sind und ob das überhaupt funktioniert. Und es funktioniert ganz gut an der Auswertung, das nennt man die 3 M's. Das ist machbar, messbar, motivierend. Ist die Sache machbar, die ich versuche umzusetzen? Ist die Sache messbar? Wenn ich sie nicht messen kann, weiß ich auch nicht, ob ich es erreicht habe. Und ist sie motivierend? Also motiviert es mich, das überhaupt zu schaffen? Also zum Beispiel, ich will meinem Kind immer 3 frische Mahlzeiten am Tag kochen, egal wie es mir geht und was ich gerne hätte. Wird wahrscheinlich was sein, was nicht allzu motivierend ist über lange Frist. Also diese 3 Punkte kann man sich oft fragen, sagen, hey, das, was wir gerade vorhaben, ist das messbar, machbar, motivierend? Und wenn die 3 gegeben sind, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass man es hinkriegt. Fehlt 1, ist schon fast, also statistisch gesehen, fällt die Wahrscheinlichkeit, dass man es schafft, um 70%, wenn 1 von diesen 3 fehlt. Genau.
Zu den Ansprüchen in der Kleinkindphase, denke ich, kann man grundsätzlich sagen, schraub die runter. Es muss nicht monatlich ein sauberes Fenster geben, es muss nicht eine überall gebügelte Unterwäsche geben. Man kann da auch reduzieren. Und wenn es einem schwerfällt, dann eben nur für die Kleinkindphase. Und sich einfach denken, na gut, also jetzt mal dieses Jahr, da höre ich auf zu bügeln, da lege ich die Wäsche einfach so zusammen. Es ging mir tatsächlich so, dass ich irgendwann so diesen Haufen hatte, das muss ich noch bügeln, aber die Schränke sind leer, aber das muss ich noch bügeln. Also habe ich sie halt so zusammengelegt und damit sind wir viel besser gefahren. Also einfach, wo kann man auch Ansprüche runterschrauben für diese Zeit?
Eigene Hemden bügeln.
Genau, ja. Also das finde ich so einen ganz wichtigen Ding, Tipp sozusagen, was muss denn sein? Ich habe auch von einer Freundin gehört, die hat wirklich jeden Tag den Boden gewischt. Das war einfach der Anspruch, den sie von zu Hause gelernt hat, aber mit 3 kleinen Kindern, keine Ahnung, wann die das je gemacht hat. Aber da sich mal zu hinterfragen, vielleicht auch den Partner ein bisschen anzustupsen, was mache ich denn eigentlich, was eigentlich nicht so wichtig ist? Und da können wir vielleicht dann was für die Zeit, für die Paarbeziehung gewinnen oder für die Beziehung mit dem Kind.
Ja. Also oft ist es auch dieses von außen einfach mal gespiegelt zu kriegen, also wenn ihr gute Freunde habt, was siehst du denn an mir, an uns, wo du denkst, hey, das braucht es eigentlich gar nicht. Also wir hatten mal ein Paar in Beratung und die hatten das so intus, das, was andere über sie denken, ist wichtiger als das, wie es ihnen geht, dass die in der Kleinkindphase jeden Tag um 6 aufgestanden sind, auch wenn sie Urlaub hatten, auch wenn sie länger hätten schlafen können, runtergestiefelt sind, alle Rollos hochgezogen und dann wieder hoch ins Bett. Aber dann war natürlich das Kind schon wach. Nur aus dem Grund, was denken denn die Nachbarn, wenn wir um 8 oder 9 noch die Rollos zu haben? Und das bracht. Ihr guckt alle, aber das gibt's. Und erst als wir das hinterfragt haben, gesagt, warum macht ihr denn das? Also ist jetzt das wichtig, wie es den Nachbarn geht oder euch? Kam plötzlich so eine Freiheit, auch mal zu hinterfragen, hey, vielleicht ist das gar nicht so sinnvoll, was wir da tun. Und das ist das Schöne dran, wenn man gute Freunde hat, zum Beispiel, denen man auch die Autorität geben kann, zu sagen, hey, darfst du da reinsprechen? Braucht es das alles, was ich da tue?
Ja, der nächste Punkt ist fast der wichtigste, finde ich, nämlich man darf sich Hilfe holen. Man muss das nicht alles alleine schaffen. Und die große Herausforderung ist heute, dass wir alle so ein Pinterest-Leben immer führen und man denkt, die anderen, die schaffen das alle. Also die näht sogar noch ihrem Kind die schönen Kleider. Und die, also die ist immer nett und freundlich zu ihren Kindern. Und die sind auch noch als Paar so toll miteinander. Wie schaffen die denn das? Nee, da können wir nicht voneinander sagen, du, ich schaff's nicht, ich brauche Hilfe. Und dabei ist es so wichtig, das ist gar nicht zu schaffen in dieser Phase, all diesen Erwartungen gerecht zu werden. Und deswegen lasst euch helfen. Seid mutig und sagt, ich brauche da Hilfe. Könntest du mir einfach mal eine Stunde den Kinderwagen schieben? Ich muss einfach mal schlafen. Oder wir bräuchten dringend einfach mal jemand, der uns die Wäsche macht. Ich krieg's gerade nicht hin. Es ist beschämend, ja. Man denkt dann so, ich bin ja die Einzige. Und so oft habe ich schon erlebt, dass die anderen sagen, ach du auch? Ich schaff's nämlich auch nicht. Aber keiner traut sich, den ersten Schritt zu machen.
Solange die anderen nicht sagen, okay, dann machst du meine, dann mache ich deine. Ja. Wichtig ist dafür, wenn ich mir Hilfe holen will, ist es wichtig, dass ich meine Grenzen kenne. Also bis zu welchem Punkt geht es mir noch gut? Und wenn ich den Punkt überschreite, dann fängt es an zu kippen. Also ihr braucht euch keine Hilfe holen, wenn es euch super geht und wenn es euch ganz schlecht geht und ihr total fertig und müde seid, ist die Überwindung, Hilfe dann zu kriegen, der Aufwand, den es darauf braucht, schon viel zu groß. Also deswegen arbeiten wir auch oft mit Leuten und sagen, lass uns rausfinden, ab welchem Punkt kommst du ins Schwimmen? Ab welchem Punkt ist es so, dass es wichtig wäre, jetzt Entlastung zu kriegen, bevor das System eben kippt und negativ wird?
Ja, ich denke, da ist oft auch die Gefahr, wenn man viel Zeit mit Kindern alleine ist, dann entsteht da so ein Frust. Ja, und dann, wenn man nicht rechtzeitig sich Hilfe holt, dann kann es wirklich sein, man ist auch nicht so freundlich zu seinen Kindern, wo man sich dafür schämt und denkt, oh Mann, ich sollte doch geduldiger sein. Aber wenn man seine eigenen Grenzen nicht kennt und die ständig übergeht, dann kann es auch tatsächlich gefährlich werden, dass man eben nicht mehr eine gute Mutter oder ein guter Papa ist oder ein guter Partner. Dafür ist es wirklich wichtig, zu sich zu stehen und zu sagen, das schaffe ich nicht, das ist mir einfach zu viel. Auch wenn ich denke, ich sollte jetzt nach so einem Tag noch geduldig sein, ich bin es nicht mehr, ich schaffe das nicht, weil ich hätte schon vor 2 Stunden einfach Ruhe gebraucht. Und gerade mit Babys, lieber lässt man ein Baby mal kurz alleine im Bett weinen, als dass man verzweifelt versucht, ganz lieb und zu sagen, nee, Baby weinen ist irgendwann übermäßig anstrengend. Dann lieber mal kurz rausgehen, bevor ihr euren Partner anschreit, bevor ihr euer Baby anschreit, bevor ihr vielleicht irgendwelche Sachen werft, lieber mal kurz rausgehen und sagen, das ist meine Grenze.
Also als kurzen Input noch, wir machen es richtig, bei uns passiert das alles nicht und wir kriegen das alles hin, was wir hier reden. Also wir reden zu euch, weil wir es können. Also bei uns ist das genauso, wir sprechen nicht nur von Paaren, von Leuten, die wir begleiten, auch wenn das ganz viele schon waren über die Jahre, aber ganz viel von dem, was wir weitergeben, ist natürlich aus unserer eigenen Situation, aus dem, wie es uns ging, aus der, wie wir die Zeit erlebt haben mit unseren Kindern.
Genau. Tatsächlich ist es so, dass wir ziemlich weit weg von allen Großeltern und Geschwistern aufgewachsen sind und uns in der Kleinkindphase viel zu wenig Hilfe geholt haben. Wo ich jetzt heute immer denke, es hätte uns gut getan, wir hätten auch Geld investiert für einen Babysitter. Einfach zu sagen, gut, wir brauchen die Zeiten als Paar auch und das ist es uns wert, weil unsere Paarbeziehung über die Jahre schon oft auch sehr gelitten hat, weil wir eben uns einfach nicht die Zeit füreinander genommen haben, sondern alles, was wir hatten, irgendwie versucht haben zu schaffen. Also durchaus ist es nicht was Schlechtes, einen Babysitter zu bezahlen. Und ich finde es ganz toll, wenn Leute unsere große Tochter jetzt als Babysitter anfragen, einfach damit sie eine Paarzeit haben können. Denke ich, ja, ist doch das Beste, was man machen kann. Und dann finde ich es auch nett, dass der Babysitter Geld kriegt. Gute Anerkennung.
Ein wichtiger Punkt ist noch, es ist wichtig zu akzeptieren, dass ein Zuwachs in der Familie, egal ob es das erste oder das zweite, das dritte, das vierte oder mehr sind, ist immer ein Stück weit ein lebensveränderndes Erlebnis. Also das, was mit der Geburt von einem Kind in eurem Leben passiert, hat eine Veränderung, hat eine Auswirkung auf euer Leben. Und das ist auch wichtig anzuerkennen. Also hier geht es nicht darum zu sagen, das ist gut, sondern es geht darum zu sagen, ja, ich erkenne das an, damit hat sich gravierend was verändert.
Und viele junge Paare versuchen, das Leben weiterzuführen, das sie vor den Kindern hatten. Und also ich finde es immer ganz nett, das sieht man beim ersten Kind, da sind die noch überall unterwegs mit dem Baby, das ist immer dabei. Beim dritten Kind ist man dann meistens, okay, wir bleiben einfach mal zu Hause, weil es einfach zu anstrengend ist. Ja, so, also was für Konsequenzen kann ich daraus ziehen, dass ich mein Leben anpasse an diese Situation? es hat sich eben was verändert. Und es verändert sich, egal wann was, ob das jetzt eben ein oder das fünfte, sechste Kind ist, das ganze Mobile verändert sich. Und da darf man anerkennen, okay, das ist eine anstrengende Phase, wir müssen uns aneinander gewöhnen, wir müssen uns an die Situation gewöhnen.
Das Schöne ist aber, es wird mit jedem Kind ein Stück weit leichter, weil der Grad der Verwahrlosung größer wird. Also ein guter Freund von mir, der Dieter Leicht, hat gesagt, einen gewissen Grad an Verwahrlosung braucht jedes Kind. Also Kinder, die immer betreut werden, immer mal über ihnen rumschwebt. Früher waren es die Helikoptereltern, heute sagt man Rasenmähereltern, weil die ihren Kindern vorne wegmähen, damit sie auf jeden Fall nicht in irgendwelche Problemzonen kommen. Und das ist aber ja für beide Seiten Stress. Und er sagt eben, beide Seiten brauchen ja auch Entlastung. Also ein Stück weit Verwahrlosung braucht ein Kind, natürlich in einem gesunden Rahmen. Und aber umso mehr Kinder es werden, umso entspannter werden die Eltern normalerweise auch. Und eine meiner Lieblingsgeschichten dazu ist, als wir hierher kamen, gab es hier so ein Event und wir kamen von hier unten gelaufen und da steht unten an der Straße, auf der anderen Seite steht ein Kinderwagen mit einem Baby drinnen. Einfach auf dem Bürgersteig, Mutterseelen allein. Dachten, was ist also hier? Vielleicht sind sie nur schon um die Ecke oder was auch immer, aber haben dann halt gewartet. 5 Minuten kam niemand, 10 Minuten kam niemand und da lag aber ein Baby in dem Kinderwagen. Was macht man jetzt? Also, keine Ahnung. Es hat geschlafen, ja, aber es stand halt da unten einfach auf dem Gehsteig, auf dem Bürgersteig und hat vor sich hin geschlafen. Mutterseelen allein. Und irgendwann kam dann eine Mutter hier den Berg runtergelaufen und hat uns angeguckt, so, was macht ihr bei meinem Kind? Und wir haben sie angeguckt, sagen, bist du die Mutter von dem Kind? Und sie dann so, ja, das ist unser Vierter, der schläft eigentlich immer ganz gut, hat den Kinderwagen genommen und ist weggelaufen. Und ich dachte mir so, damals war ich so richtig überheblich, ich dachte mir so, mit einem Kind, das geht ja nicht. Also man muss doch auf das Kind aufpassen und kann doch ein Kind allein dastehen. Ich würde es wahrscheinlich fast ähnlich machen. Also einfach die Gnade auch mit sich selber zu haben, zu sagen, okay, man darf auch einen gewissen Grad die Kinder loslassen. Ob ich jetzt mein Kind auf der anderen Straßenseite im Kinderwagen stehen lassen würde, weiß ich noch nicht. Aber sie hat eben gesagt, beim ersten hätte ich das auch nicht gemacht. Aber es ist ein Futter von dem her.
Ja, ich bin eigentlich ein sehr spontaner Mensch und ich mache es nicht so gern, aber trotzdem ist ein ganz guter Tipp, Zeit planen, Zeiten einplanen. Zeit für euch selber, Zeit für die Paarbeziehung und durchaus auch Zeit für die Familie, aber einen Kalender und den Stift zu nehmen oder eben das Handy und es einzutragen. Weil die Erfahrung über die Jahre zeigt, was man nicht plant, passiert nicht. Ich weiß nicht, wie viele Freunde ihr kennt, die ihr trefft und sagt, ach, wir wollten uns schon lang mal treffen. Ja, ist nicht passiert, weil man hat nichts ausgemacht. Und wenn man den Kalender zückt und sagt, okay, in 2 Wochen oder in einem halben Jahr, irgendwann ist es soweit und der Termin ist da. Und deswegen versucht, euch Zeit zu nehmen, die Dinge einzuplanen. Und es ist super wichtig, dass jeder Elternteil Zeit hat für sich selber. Eine völlig gestresste Ehefrau kann auch keine gute Liebhaberin sein. Und ein völlig erledigter Mann, der nie Zeit mit seinen Freunden verbringen kann, weil er immer zu Hause parat stehen muss, der wird auch super gestresst sein. Also setzt euch gegenseitig frei.
Und die Dinge, die ihr im Kalender eintragt, entweder ihr verschlüsselt sie, wenn es um zum Beispiel Sex oder sowas geht, oder ihr hängt den Kalender nicht wie wir mitten in Gang und dann kommen deine Mutter und läuft an dem Kalender vorbei und liest den halt so durch, wie das halt Mütter so machen und kommt da ganz entrüstet zu mir und sagt, du kannst auch nicht GV in den Kalender schreiben, da wenn Leute vorbeilaufen, dass ihr Geschlechtsverkehr habt. Ich so, das heißt Geburtsvorbereitungskurs, aber danke für den Hinweis. Also einfach nur als Randnotiz, achtet drauf, was er reinschreibt und wo er den Kalender hinhängt. Das führt zu lustigen Situationen im Nachgang.
Ja, aber tatsächlich ist das ein guter Tipp. Auch für die Intimität sollte man sich Zeit nehmen. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mitgekriegt habt, in den Medien geht es immer rum, noch nie wurde so wenig Sexualität gelebt wie heute, weil alle lieber in ihre elektrischen Geräte schauen. Was man nicht plant, kann auch nicht passieren. Und wenn ihr auf den Moment wartet, dass alle Kinder schlafen und dass mal gerade keiner müde ist und wir uns ganz gut verstehen, dann passiert es vielleicht nie. Und eine gute Beziehung braucht auch einfach Intimität miteinander. Also da darf ruhig auch mal der Kalender herhalten und man trägt sich's ein. Ja, spannend ist tatsächlich auch noch das Thema der Rollenverteilung. Heute ist es ja ziemlich gleichberechtigt und man versucht wirklich da dass sich beide Eltern gleich engagieren für die Kinder und der Papa präsent ist und die Mama präsent ist. Und die meisten gehen beide arbeiten. Und trotzdem hat man in all den Studien festgestellt, sobald Kinder kommen, rutschen wir in Muster. Ganz, ganz alte Muster. Und selbst wenn beide gleich viele Stunden auf die Arbeit gehen, ist die Frau diejenige, die für die Kinder zuständig ist und für den Haushalt zuständig ist. Ohne dass man das so geplant hat. Und das Paar war vor der Geburt der Kinder durchaus gleichberechtigt, dass eben er auch mit dem Haushalt geholfen hat. Interessant. Weiß nicht, warum das so ist, wirklich. Aber da lohnt sich das mal zu hinterfragen. Zu überlegen, wie wollen wir es denn? Wie wollen wir denn eigentlich, dass die Aufgaben verteilt sind? Weil da entsteht oft ein Ungleichgewicht und ganz viel Frust. Und irgendwann kommt dann so, dass der eine rausplatzt und sagt, ich kann nicht mehr. Du sitzt hier immer gemütlich und machst gar nichts. Und ich komme nach der Arbeit und mache die Kinder und dann auch noch die Geburtstagsgeschenke. Und dann willst du vielleicht auch noch Sex mit mir. Oh, ja. Also versucht wirklich, das Gespräch zu suchen. Wie wollen wir denn die Rollenverteilung?
Also bei uns war es am Anfang zum Beispiel so, dass wir beide haben relativ jung geheiratet. Also ich war 21, als ich geheiratet habe. Und wir haben dann zusammen gewohnt, nachdem wir geheiratet haben, haben das vorher auch nicht gemacht. Und dann plötzlich wurde unser Müll immer voller. Also aber so richtig voller. Und ich dachte mir immer, naja, das macht ja die Frau, weil das war bei uns daheim so. Und in Hannas Familie war das halt so, dass der Papa für den Müll zuständig war. Und beide Seiten dachten halt, es macht der andere. Und irgendwann war ich sauer und sie sauer, weil jeder dachte, also was habe ich denn hier für jemanden geheiratet? Die haben ja überhaupt keinen Hygienestandard. Aber wir sind von dem Rollenbild ausgegangen, mit dem wir geprägt wurden. Und das ist jetzt ein lustiges Beispiel. Es gibt auch andere Beispiele, die sind nicht so lustig. Aber eben, es braucht den Diskurs, es braucht das Gespräch darüber, weil sonst ist es so, dass wir in diese Grundprogrammierung fallen, die wir von unseren Eltern gelernt haben. Und das kann natürlich in einer Zeit, wo ich schon viel habe, wo vielleicht ein Kind da ist, das gerade nicht so toll durchschläft und ich schon seit 3 Tagen eben nicht das Pensum gekriegt habe, was ich brauche und dann ist der Müll noch zu voll und der faule Sack macht's nicht, ist es relativ wahrscheinlich, dass das keine entspannte Unterhaltung wird. Da ist Kommunikation wirklich wichtig über das Thema.
Und das gilt grundsätzlich für so Dauerbrenner-Themen, wo ihr merkt, da kracht's ständig. Immer wieder dasselbe Thema. Ich meine, es gibt fast in jeder Beziehung so ganz gewisse Themen, wo es, du schon wieder. Und dann sich einfach mal hinsetzen und es auf den Tisch legen und sagen, okay, da braucht es jetzt eine Lösung. Und manchmal kann eine Lösung ganz einfach sein, nur dass man es ausgesprochen hat und dann ist plötzlich offensichtlich, okay, jetzt haben wir drüber geredet, dann mache ich das mit Müll, ist eigentlich kein Problem für mich oder so. Also so ganz einfach, aber was nicht gesprochen wird, das schwelt. Das ist so wirklich unsere Erfahrung.
Also die Frage an euch, wer von euch hat sich denn schon mal hingesetzt mit seinem Partner und gesagt, also hier ist mal das, was ich von dir erwarte in unserer Ehe. Also hier ist eine Liste mit Dingen, wo ich denke, das ist deine Aufgabe. Weil die haben wir alle in uns. Also ich habe noch nie ein Paar erlebt, wo jemand keine Antwort drauf hatte, was er denkt, dass der andere machen sollte oder was er für seine Aufgabe hält. Und oft sind die anderen total überrascht, dass das was ist, wo der andere denkt, das sollte er oder sie machen. Und wir machen das immer wieder auch mit Paaren, dass wir sagen, als Hausaufgabe schreibt einfach mal auf, zeigt die Liste noch nicht im anderen, aber schreibt einfach mal auf, was ihr denkt, dass die Aufgabe des anderen ist. Nicht eure, sondern des anderen. Das ist immer total eine lustige Situation, weil es eigentlich immer dazu führt, dass der andere sagt, oh, okay. Oder gleich mit dem Gegenwind. Nein, kannst du vergessen. Genau, also es kann lustig sein, aber wenn es nicht lustig wird,
also für so Dauerbrenner-Themen kann es auch sein, dass es gut ist, man sucht sich Hilfe. Weil Sachen, die man schon immer dieselben Argumente gebracht hat und man kommt einfach nicht weiter, dann ist es echt keine Schande, sich Hilfe zu holen. Und also wir haben auch so Themen, wo wir gedacht haben, das kriegt man einfach nie hin, weil der versteht das einfach nicht und sie versteht es ja auch nicht. Und dann jemand, der einfach hilft, Verständnis füreinander zu entwickeln und einfach mal nicht eine Position bezieht und sagt, na, er hat recht oder sie hat recht, das kann total hilfreich sein, die Erfahrung.
Schwiegermütter, Schwiegerväter oder eigene Eltern sind dafür nicht geeignet. Hatten wir auch schon ein paar Mal, dass sie dann sich den Papa mitgeholt haben und der verteidigt natürlich seine Tochter oder seinen Sohn, weil die sind ja nicht neutral. Also ihr braucht schon jemand Neutrales, der euch da dann mit unterstützt. Das Spannende ist, wenn wir da eine Ebene tiefer gehen und zwar die eigenen Eltern mal angucken, So wie unser Gehirn funktioniert assoziativ. Das heißt, wir verbinden Dinge miteinander und sagen, aha, das ist jetzt für mich zum Beispiel eine Kirsche. Eine Kirsche ist rot, die ist glatt, die ist süß, die hat grüne Blätter. Also wenn ich diese Faktoren gegeben habe, habe ich eine Kirsche. Genauso funktioniert es aber oft auch in dem Verständnis für bestimmte Begriffe. Und jetzt ist es so, wenn ihr Kinder kriegt, dann geht ihr von, wie jetzt bei mir und Hanna, also von Hanna, meine Ehefrau, und Tobias, ihr Ehemann, zu Hanna, die Mama, und Tobias, der Papa. Und durch diese Assoziation der neuen Namensbedeutung hat unser Gehirn automatisch ein Verständnis davon, wer ist Papa, wer ist Mama und was assoziiere ich damit? Das heißt, wenn wir die Rolle hinterfragen oder eben nicht hinterfragen, lernen wir, was wir denken, wer ein Papa ist und wer eine Mama ist. Und wenn wir das nicht machen, dann leben wir in dem Verständnis. Weil das ist das, wie ich als Kind gelernt habe, das ist eine Mama, das ist ein Papa. Und das hat mein Gehirn so abgespeichert. Das kann zu eurem Vorteil sein, das kann aber eben auch zu eurem Nachteil sein, wenn das dann nicht zusammenpasst mit den Verständnissen.
Und dafür ist es eben, ja, es ist einfach gut zu kommunizieren, das ist schon so eine Grundregel. Es ist wichtig, dass man was ausspricht und dass man sich über Dinge auch mal zusammensetzt als Paar. Also wie wollen wir denn Paar sein leben? Wollen wir das vielleicht anders machen wie unsere Eltern? Und ich weiß nicht, wie, also mir ist es schon oft passiert, dass ich dachte, oh, der Satz, den hätte jetzt meine Mama auch sagen können. Ich wollte den nie sagen, aber ich habe ihn doch gesagt. Das sind so Dinge, die ganz unterbewusst sind. Und wenn wir uns die bewusst machen, ach ja, okay, das will ich nicht, dann kann ich was neu entscheiden. Ansonsten ist es so, das Unterbewusstsein wunderbar. Das funktioniert dann einfach im Stress, dann kommt das raus, was ich schon immer gelernt habe, wie es halt geht. Jo, wie es halt Mama gemacht hat oder wie es halt Papa gemacht hat.
Es ist aber wichtig, dass der Partner nicht seinen Partner darauf hinweist, dass er ist wie die Mutter oder der Vater, weil das geht fast immer schief. Also wenn die Person selber draufkommt und sagt, oh, jetzt habe ich mich gerade angehört wie meine Mutter, ist es total toll, wenn man da ein Gespräch drüber haben kann. Wenn aber jemand anders sagt, du hörst dich ja an wie deine Mutter, ist es meistens eine relativ heikle Unterhaltung, die nicht so glimpflich abläuft. Zumindest bei uns nicht. Also wenn die Hanna mir sagt, du bist wie dein Papa, dann sagt sie das meistens, also nicht mehr, aber meistens hat sie das gesagt in Situationen, die jetzt nicht unbedingt positiv waren. Ich habe ein spannendes Thema, das ich mit reinnehmen wollte, ist, und zwar habe ich mittlerweile, würde ich sagen, ist es ein Dauerbrenner bei mir in der Beratung, dass junge Paare mich fragen, ja, können wir uns denn Kinder leisten? Oder können wir uns noch ein Kind leisten? Und vor 2 Wochen hatte ich ein junges Paar da, die wollten einen Termin bei mir, weil sie sagten, sie müssten mit mir was besprechen. Haben ja auch nicht gesagt, was vorher. Und die waren in einer Familienberatungsstelle. Und die Familienberatungsstelle hat ihnen vorgerechnet, sie haben auch den Ausdruck gezeigt, dass sie sich kein Kind leisten können. Also mit ihrem Einkommen und mit dem, was das für die Frau dann bedeutet, mit den Abzügen etc., also sagen sie, sieht nicht gut aus. Also sie können sich kein Kind leisten. Ein auf dem Papier. Und meine oder unsere Haltung ist aber, ein Kind hat nichts mit sich leisten zu tun. Klar hat man vielleicht Einschränkungen im Finanziellen, weil der andere nicht mehr 3.000 Euro verdient, sondern nur noch 1,5 oder so. Aber wenn wir Kinder danach bewerten, ob wir sie uns leisten können, also einen Geldfaktor daran festmachen, dann geht die Gleichung von vornherein nicht auf. Weil dann habe ich dem Ganzen einen Geldwert zugemessen und sagen, okay, das ist jetzt was, das leiste ich mir als Luxusgut. Und das sind Kinder nicht. Also Kinder sind nicht was, was ich mir in meiner Sichtweise der Welt, das darf man anders sehen, da bin ich auch gern bereit zu diskutieren. Aber eben, ich bin der Meinung, man kann Kinder haben, auch gerade in Deutschland, mit der Unterstützung, die wir in diesem Land haben, auch gerade im familiären Bereich, dass es überhaupt kein Problem ist, wenn man natürlich gewisse Einschränkungen in Kauf nimmt. Zu mir hat auch mal eine junge Frau gesagt, ja, aber dann kann ich ja nimmer jeden Freitag in die Disco gehen und mir mein, die hat am Wochenende, das hat sie gesagt, circa 200 bis 300 Euro, je nachdem, ob sie noch Sushi essen war oder nicht, ausgegeben am Wochenende. Da habe ich gesagt, machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie gerade ein Kind gekriegt haben, wollen Sie am Samstag nicht in die Disco gehen. Die kam dann ein Jahr später nochmal mit ihrem Mann zur Beratung und hat dann gesagt, wissen Sie was, Herr Daum, ich habe jetzt mehr Geld als vorher, weil dieses ganze Disco gehe und Sushi esse und alles wegfällt. Also uns geht es jetzt besser als vorher. Das ist jetzt eher was, wo ich sage, ich würde euch da einfach Mut machen, macht es nicht an dem Thema fest, ob ihr euch das leisten könnt oder nicht. Und wenn euch doch eine Beratungsstelle das vorrechnet, kommt mal zu mir, wir reden da von der anderen Seite dann drüber.
Was sich natürlich gravierend auch ändert, erstmal durch die Geburt von Kindern, ist die Sexualität, die man als Paar lebt, schon allein durch die ganzen hormonellen Veränderungen, die eine Frau so mitmacht, die auch eine Geburt bedeuten, die auch Stillzeit bedeuten. Das ist einfach ein Thema, da darf man sich auch erstmal entspannen. Ja, es gibt da Veränderungen und das zu verleugnen und zu denken, das wäre alles wie vorher, das ist Quatsch. Gleichzeitig wollen wir einfach Mut machen, dass es okay ist, dass sich da was verändert, dass es auch okay ist, dass manche sich erst wirklich eine Zeit lang wiederfinden müssen als Paar, aber dass es ein Thema ist, wo es sich lohnt, dran zu bleiben, wo es sich lohnt, drüber ins Gespräch zu kommen, wo es sich lohnt, Zeiten bewusst einzuplanen und dann darüber zu sprechen, auch über Ängste und über, naja, vielleicht mag ich meinen Körper jetzt nach der Schwangerschaft nicht mehr so oder ich habe Ängste, du hast mich bei der Geburt gesehen, was bedeutet es? Da wirklich einfach die Ermutigung, sprecht darüber und ich sage immer gern, notfalls auch im Dunkeln, ja, also wenn es peinlich ist, wenn ich mir was nicht sagen traue, aber es ist wichtig, dass es ausgesprochen ist zwischen dem Paar, weil nur dann kann man was tun und nur dann kann der andere auch liebevoll auf den anderen eingehen.
Wenn ihr es euch auch im Dunkeln nicht sagen könnt, gibt es auch zum Beispiel noch Aufschreiben. Und wenn Aufschreiben nicht euer Ding ist, habe ich auch Paare, die schicken sich dann gegenseitig Sprachnachrichten, weil sie dann die Sicherheit haben, dass der andere nicht sofort einhakt oder reagiert und sie wirklich auch sagen können, was sie denken. Aber wichtig ist eben, ins Gespräch zu kommen. Ich würde gerne auch noch kurz die Männerseite beleuchten. Also ich hatte immer wieder Männer auch bei mir in Beratung, die gesagt haben, hey, ich tue mich total schwer mit meiner Frau gerade, auch gerade in diesem Bereich Sexualität, wegen dieser Geburt. Also heute ist es ja ganz normal, dass die Männer bei der Geburt mit dabei sind, war ich auch bei allen 4 Kindern. Aber eben, es ist auch so, dass man vorher ist die Frau dieses sexuelle Wesen und das ist erregend und die ist hübsch und die ist schön etc. Und das war es dann aber oft auch schon in der Sichtweise der Sexualität von Männern auf die Frau. Und dann kommt dieses Ereignis der Geburt, was trotzdem von jedem von den Männern als wunderschön und als Bereicherung und als toll, dass ich dabei war, gesehen wurde, aber eben was mit ihnen gemacht hat in dieser Sichtweise raus auf den Bereich Sexualität. Und da ist es auch oft wichtig, wenn ein Mann eben damit seine Herausforderungen hat, auch da Nachsicht und gnädig zu sein, mit ihm zu sagen, hey, nimm du dir auch deine Zeit, um das für dich zu bearbeiten und aufzuarbeiten. Ich sehe, du liebst mich, ich sehe, das hat nichts mit mir jetzt zu tun als Person, sondern das ist was, was du jetzt gerade einfach für dich nehmen musst. Ich würde trotzdem sagen, 70% der Männer, die mit mir dieses Thema bewegt haben, kamen, weil ihre Frau sie geschickt hat. Aber sie haben es mit mir bearbeitet. Von dem her, seid auch gnädig mit den Männern. Die können auch ihre Herausforderungen haben.
Und ich denke, was noch wichtig ist, eine Frau natürlich, wenn die ein kleines Baby hat, ganz schön viel Körperkontakt schon hat. Und dass dann auch noch so die Kleinkinder, die da immer auf dem Schoß sitzen. Und ich weiß noch von meiner Mama, die schon immer gesagt hat, könnte mal endlich keiner auf meinem Schoß sitzen. Aber eben tatsächlich, dass da auch ein gewisser Überschuss an Körperkontakt ist. Und dass das nichts Persönliches ist, wenn eine Frau dann eben mal einfach keine Lust hat auf noch eine Umarmung, weil da einfach schon ganz schön viel gefüllt ist. Und das ist eine Situation, die kann man auch nicht einfach leicht auflösen, aber ich denke einfach so, es ist nicht persönlich, ich mag dich nicht mehr, sondern da ist einfach gerade so viel los und da ist gerade so viel Körperkontakt und dann ist vielleicht auch mal gut, der Papa trägt das Baby im Tragetuch mal und die Frau ist einfach mal für 2 Stunden nur sie selber. Immer wieder kommt es einfach zu Überforderung in dieser Situation, weil da gibt es meistens nicht nur ein Kind, das was von einem will und auf dem Bedürfnis man als erstes eingehen muss. Kleine Babys kann man nicht warten lassen. Das ist einfach so. Das muss einen rund um die Uhr. Das ist anstrengend. Die Nerven liegen blank und nimmt dann die Dinge nicht so persönlich, weil es ganz schön hart. Ganz schön hart. Das haben wir auch ganz oft erlebt. Aber wenn der Partner dann gestresst ist, hat es gar nicht unbedingt mit euch zu tun. Und wenn man gleich zurückschießt, dann ist schon der beste Konflikt am Laufen. Weil dann geht es nicht mehr darum, dass eigentlich nur mein Tag anstrengend war, sondern dann sind wir im Konflikt. Also Dinge nicht so persönlich nehmen. Das heißt, lieber einmal tief durchatmen und nochmal kurz sagen, okay, das hat nichts mit mir zu tun. Es tut mir leid, dass dein Tag anstrengend war.
Also gerade das Positive an dieser Phase ist ja auch, dass wir die Möglichkeit haben, unsere Dinge nochmal zu hinterfragen. Also Kinder bieten uns ja auch die Chance, gerade in der Kleinkindphase, dass wir nochmal mit Punkten konfrontiert werden, die vielleicht bei uns auch eine Korrektur brauchen und die sonst gar nicht hochkommen würden. Also da liegt auch ganz viel Chance und Positives drinnen, wenn wir uns über diese Dinge unterhalten, wenn wir Dinge verändern oder korrigieren, weil am Ende sie uns dienen, dadurch, dass wir eine bessere Familiendynamik haben, vielleicht sogar eine tiefere Beziehung. Aber eben, das ist nicht eine Korrektur und es wird was repariert, was kaputt ist, sondern es ist was, woran wir arbeiten, um noch mehr Qualität zu kriegen in unserer Beziehung, in unserer Familie. Und nicht eine Schadensbehebung oder eine Teilsanierung.
Über all dem würde ich auch sagen, Fehler machen ist okay. Keiner muss perfekt sein. Das gilt fürs ganze Leben. Das ist, glaube ich, eine große Weisheit, wenn man irgendwann mitkriegt, okay, ich kann auch Fehler machen. Und es gilt auch in der Paarbeziehung und es gilt auch im Elternsein. Es kann sein, ich schreie mein Kind mal an. Es kann sein, ich habe mal nicht die Wechselkleidung für den Kindergarten dabei. Es kann sein, dass eben ich einfach mal jetzt ärgerlich war auf meinen Mann, obwohl der gar nichts dafür kann. Fehler machen ist okay. Das ist die Gnade, die wir am Anfang schon genannt haben. Aber so dieses, man muss nicht perfekt sein und erwartet nicht, dass der Partner perfekt ist und erwartet es nicht von euch selber. Das bringt, glaube ich, eine große Entspannung in jede Beziehung. Bereit zu sein, zu vergeben, zu sagen, ja, okay, ich weiß, du wolltest, du hast nicht böse gemeint, ist okay. Ich weiß, ich schaffe es auch manchmal nicht. Und manchmal sind wir unser bester Kritiker, zu sagen, ich erwarte aber von mir, dass ich immer 100% gebe.
Also ein wichtiger Punkt bei mir in Beratung ist, wenn ich gerade also entweder mit Kindern ihre Elternbeziehung aufarbeite oder mit Elternarbeit mit ihren Kindern, ist ein prägender Satz bei mir ganz oft, dass Eltern hinterlassen immer Schuld und Kapital. Und das gilt für uns als Eltern und das gilt für unsere Eltern. Also unsere Eltern haben Positives in unser Leben gelegt und unsere Eltern haben aber auch Dinge hinterlassen, die uns belasten. Also die Schuld und das Kapital. Das ist ein Stück weit wie ein Konto. Und von dem her, es ist wichtig, das für uns zu akzeptieren. Wir werden auch nicht nur Kapital auf dem Konto unserer Kinder hinterlassen, auf der anderen Seite aber auch in der Perspektive auf das, wenn ich meine Eltern angucke, aus der Perspektive raus, wie will ich Elternschaft leben und diese Rolle annehmen, da gibt es auch nicht nur eben die Schuld meiner Eltern oder nur das Kapital, sondern beides. Und das Wichtige ist, gerade in diesem ganzen Thema ist, es braucht nicht einen Kippen auf eine Seite. Ihr seid nicht nur schuld und nicht nur die Tollen, sondern es geht darum, dass die Waage letztendlich in der Mitte steht, dass es ausgeglichen ist. Weil sonst, wir haben gelernt im Studium, alles, was ein Zu davor hat, ist ungut. Also zu gut, zu viel, zu negativ, zu dick, zu dünn, zu schön, zu hässlich. Kriegt alles so eine Gewichtung dann in eine Richtung und dann wird es immer schwierig.
Ich habe selber ganz stark damit gekämpft, dass ich eben eine sehr gute Mama sein wollte und da ganz hohe Ansprüche hatte. Und meine Therapeutin hat dann mal gesagt, also gab dann auch wieder irgendwelche schlauen Leute, die rausgefunden haben, dass nicht Kinder sich besonders gut entwickeln, die eine perfekte Mutter haben, sondern Kinder, die eine hinreichend gute Mutter haben. Weil es auch wichtig ist, dass man sieht, dass Menschen Fehler machen. Und ich weiß nicht, ich dachte, meine Mama war perfekt, so habe ich das als Kind interpretiert. Und dieses Ding zu erreichen, das ist ja ein Riesendruck, schafft man gar nicht. Man kann nicht immer perfekt sein. Meine Mama war auch nicht immer perfekt, habe ich halt so wahrgenommen, weil ich das vielleicht nicht so gesehen habe. Aber das war eine Entlastung für mich zu denken, okay, eine hinreichend gute Mama zu sein, das schaffe ich. Perfekt schaffe ich nicht. Ist überhaupt nicht erstrebenswert, ist für meine Kinder total belastend, weil dann müssen sie ja auch perfekt sein. Und so wissen sie, ach, Mama schafft auch manchmal nicht alles, ich muss auch nicht immer alles schaffen. Und sind wir eben zusammen unperfekt. Und dann kann ich auch mal sagen, es tut mir leid, ich war heute echt gemein zu dir.
Also man sagt, die prägendsten Jahre im Leben von einem Kind ist das Alter 0 bis 6 Jahre. Man sagt, statistisch gesehen lernt man in dem Alter 0 bis 6 Jahren 80% von dem, was man in seinem Leben lernt. Die restlichen 80 Jahre sind dann nur noch der 20% Zugewinn, weil dort eben so viel Grundstein gelegt wird, von null auf eben Sozialverhalten etc. Die Herausforderung, was die Hanna gerade beschrieben hat, ist, als Kinder machen unsere Eltern bis zu einem gewissen Alter, spätestens Teenie-Alter, da sagen sie es dir, dann erst recht, machen Eltern nichts falsch. Also ein Kind guckt seine Eltern an und sagt, wenn es die Eltern machen, muss es richtig sein. Das ist aber dann oft auch die Wahrnehmung, die das Kind hat aus dieser Zeit, so ist eine Mama, so ist ein Papa, weil das habe ich da gelernt, nimmt es mit ins Erwachsenenalter und sieht die Mutter unter dieser Haube von, die hat nichts falsch gemacht, die hat es immer richtig gemacht, das ist die perfekte Mutter gewesen. Und dann hast du natürlich eine Grundlatte, die da liegt, die so hoch ist, die kann keiner erreichen, weil sie nicht die Wahrheit ist oder dem realistischen Ansatz entspricht. Also von dem her, diese Rollenbilder hinterfragen.
Und das hat natürlich dann auch eine Auswirkung auf die Paarbeziehung, wenn ich nicht mehr nur mich für die Kinder aufarbeite, weil ich ja perfekt sein muss und gar keine Zeit für meinen Mann habe, sondern kann ich auch mal entspannt sitzen und weiß, okay, die überleben das auch, wenn ich jetzt gerade nicht aufpasse. Die schaffen das auch alleine, wenn ich jetzt mal nicht ihnen zuhöre, sondern wenn ich jetzt eben als Paar Zeit habe. Da dient man auf jeden Fall auch der Beziehung, wenn man das im Blick hat, eigene Muster ein bisschen zu hinterfragen.
Genau, also diese ersten Jahre sind prägend für euch als Eltern, aber eben auch für eure Kinder. Es gibt so ein altes jüdisches Sprichwort, das heißt, lasst sie uns bis zum 6. Lebensjahr und danach macht mit ihnen, was ihr wollt. Weil es eben so ist, dass die ersten 6 Jahre so prägend sind. Da legt man so viele Fundamente, so viele Bausteine. Das Schöne ist aber, warum ich jetzt nochmal das Thema aufgreife, das kann auch eine unglaubliche Last sein, wenn man jetzt Kinder hat, die schon über 6 drüber sind und sich dann denkt, ja scheiße, das habe ich jetzt aber verkackt. Das Schöne ist, man sagt zur Teenie-Phase, das ist die zweite Kindheit. In der Teenie-Phase wird nochmal das ganze Gehirn alles umstrukturiert und neu programmiert und wir haben ganz viele Chancen, Dinge wieder gut zu machen, die wir in der Kindheit aus unserer Sicht als Eltern vielleicht hätten anders machen sollen oder vielleicht auch falsch gemacht haben und können das in der Teenie-Phase nochmal wieder gut machen. Also wir kriegen nochmal eine Chance. Es ist nicht Hopfen und Malz verloren, wenn eure Kinder jetzt gerade 7 geworden sind und jetzt ist, ja, der Sack ist zu. Also ihr könnt auch das noch nacharbeiten dann.
Ja, und das ist so ein wichtiger, fast schon abschließender Punkt. Es ist eine Phase. Diese Momente, wo die Babys so klein und süß sind, wo sie einen rund um die Uhr brauchen, die gehen plötzlich vorbei. Und die schlaflosen Nächte auch. Und plötzlich fahren wir nur noch und machen zu dritt einen Ausflug, obwohl wir eigentlich 6 sind, aber die Großen wollen nicht mehr mit. Und plötzlich sitzen wir da und sagen, wir können jetzt in Ruhe unser Essen genießen. Auf jeder Hochzeit, wo wir jetzt sind oder jedem Fest, sagen wir, es war früher ganz anders. Schau mal, wir können in Ruhe sitzen. Also diese anstrengende, körperlich anstrengende Phase, die geht vorbei. Und das ist, glaube ich, manchmal einfach das Überlebensseil, zu sagen, okay, schon wieder eine Nacht, wo ich nicht geschlafen habe. Oder diese Tage, wenn alle Kinder kotzen, Magen, Darm mit kleinen Kindern. Das ist ja fürchterlich. Und man hat gar keine Bettwäsche mehr, weil das so... Aber es geht vorbei. Und dann kann man den Moment kurz innehalten, auch mal genießen. Weil es ist nämlich auch schön, wenn die einen so brauchen und wenn die so klein und süß sind. Und es geht vorbei und dann ist es eben vorbei. Das finde ich wirklich so ein ganz wichtiger Durchhaltenstrip. Tipp, weil es geht vorbei.
Das ist auch ein Durchhaltenstrip.
Ja. Manchmal schneller, als man denkt. Und gerade wenn man denkt, oh, jetzt braucht es da wirklich eine Veränderung, ist plötzlich die Phase, hä? Wir haben ja durchgeschlafen heute Nacht, wann ist das passiert? Und das hilft gegen die Hoffnungslosigkeit, wo man denkt, wir haben ja nie Zeit als Paar. Wir können ja nie zusammen hinweg. Sehr fürchterlich. Das stimmt nicht. Plötzlich ist es soweit und man hat es gar nicht gemerkt. Den wichtigsten, allerwichtigsten Punkt finde ich, dass es sich lohnt, an der Beziehung festzuhalten. Beziehung ist Arbeit. Ich weiß nicht, warum uns irgendwann Medien vorgemacht haben. Das wäre es nicht. Das wäre nur das romantische Kennenlernen und das Verliebtsein. Aber dass eine Beziehung halt auf Dauer bestehen kann, dafür braucht es Arbeit. Und dafür braucht es ein Versprechen und eine Hingabe zu sagen, okay, wir wollen das gemeinsam schaffen. Und dann kann das auch gut funktionieren. Und da finde ich es echt hilfreich, sich als Paar einfach nochmal hinzusetzen, zu sagen, wir haben ein Ja zueinander. Ja, also da finde ich auch so ein Eheversprechen halt was total Wertvolles, weil ich weiß, egal was kommt, wir haben es uns versprochen, wir hören da nicht auf. Wir machen da weiter, auch wenn das jetzt anstrengend ist und auch wenn wir uns gerade nicht leiden können, wir kämpfen das durch. Und ich sage es noch, wir haben zusammen The Crown geschaut und wir haben diese Serie echt gut gefunden. Und da war so eine Szene, die uns beide total angesprochen hat, weil da dieses Königspaar ist, also die Queen und ihr Mann, und das sind noch relativ junge Ehe. Und dann sitzen sie auf ihrem tollen Boot und es kriselt gewaltig und er hat da irgendwie ein Bild vielleicht von, vielleicht hat er eine Affäre, man weiß es nicht. Und dann sagt sie, Wir müssen das hinkriegen, weil für uns gibt es das nicht, was es für alle anderen gibt. Alle anderen können sich scheiden lassen. Wir sind aber ja das Oberhaupt der englischen Kirche und so. Diese Option gibt es nicht. Also lass uns besprechen, was braucht es, damit es hier funktioniert. Und da habe ich gedacht, ja genau, das ist einfach schon cool. Was braucht es, dass es funktioniert? Nicht den Ausweg zu suchen, ja gut, dann fliehen wir eben. Den haben wir alle, ja, theoretisch. Sondern einfach zu sagen, okay, was braucht es, damit es funktioniert? Finde ich einen tollen Tipp.
Und es ist natürlich auch für die Entwicklung des Kindes ein Riesenschlag, wenn das nicht der Fall ist. Also wir kennen ein Paar, da hat er 3 kleine Kinder und hat entschieden, er hatte nicht genug Jugend. Er lebt jetzt erstmal seine Jugend aus und macht das wieder gut, weil sie viel zu früh geheiratet haben und hat seine Frau mit 3 Kindern verlassen. Und jetzt die Spätfolgen davon zu sehen, wie es diesen Kindern geht, weil eben das zerbrochen ist. Natürlich ist es nicht, dass wir sagen, sowas gibt es nicht oder sowas darf es nicht geben. Ich begleite Leute auch durch eine Trennung oder durch eine Scheidung. Ich weiß, es gibt es. Ich rede auch nicht davon, dass es das nicht geben darf, sondern ich rede davon, dass der Ansatz sein sollte, unser Ziel ist es hinzukriegen. Und unser Ziel ist zu finden, was braucht es dafür, dass wir es hinkriegen. Weil solange beide überzeugt sind zu sagen, ja, wir halten daran fest, gibt es immer eine Lösung. Haben wir in all den Jahren ein paar Beratungen noch nie gehabt, dass wenn beide eine Lösung finden wollten, dass man keine Lösung gefunden hat. Von dem her, unsere Ermutigung an euch ist, es ist manchmal eine wunderschöne Zeit, manchmal eine echt herausfordernde Zeit, aber es kann eine Zeit sein, wo ihr als Paar nochmal in eine ganz neue Tiefe kommt. Und Eltern, denen es gut miteinander geht, sind immer ein Riesengewinn für die Kinder. Genau, ihr wisst, dass es ganz viel zu dem Thema zu sagen gibt und gerade in unserer heutigen Informationszeit, ich habe mal geguckt auf YouTube, also allein der Begriff Elternsein war im 8-stelligen Bereich von Videos. Es ist auch nicht so, dass es das ist Einziges, was ihr wissen solltet oder könntet oder dürft, sondern uns ging es darum, das zu nehmen, was wir über die Jahre an Erfahrung gesammelt haben in der Arbeit mit Paaren, was so die Brennpunkte waren, die Hauptpunkte, um die es ging. Weil wir eben wissen, es ist ein komplexes Thema. Es ist ein Thema, wo jedes Paar ja eine eigene Dynamik hat. Weil wenn es das nicht bei jedem Paar einzeln eine eigene Dynamik hätte, würde ein einziges Eheberatungsbuch ausreichen und wir bräuchten nicht 365.000 Stück. Also ihr seid als Paar, jedes Paar ist eigen, individuell, sollte in einem Museum stehen, weil das gibt es so nicht nochmal. Und das bedeutet aber eben auch, dass es für jedes Paar einen eigenen Weg gibt, für den dieses Paar sich entscheidet. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Wir hatten Spaß. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen. Das war es auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge und so wünsche ich dir, dass du etwas Neues auf deinem reich gedeckten Tisch entdeckt hast. Vielen Dank dir fürs Zuhören. Weitere Informationen zu mir und zu meiner Praxis findest du auf meiner Website unter www.tobiasdaum.de. Ich freue mich, wenn du auch in der nächsten Folge wieder mit dabei bist.